Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Immer mehr Menschen suchen Sterbehilfeorganisationen auf, obwohl sie keine tödliche Krankheit haben. Wie besorgniserregend ist das? Soll jeder Mensch, der sterben will, von Sterbeorganisationen in den Tod begleitet werden können oder braucht es Schranken? Im Studio bei Monika Binotto diskutieren darüber der Studienleiter Georg Bosshardt und Walter Felsenbeck, der Leiter der Freitodbegleitung bei der Sterbehilfeorganisation Exit.
Das Tagesgespräch.
Georg Bosshardt, wenn ich höre, Sterbehilfe zunehmend für Menschen, die nicht tödlich krank sind, was muss ich mir vorstellen, was für Menschen werden da begleitet?
Was wir vor uns haben, ist quasi ein Wechsel des typischen Sterbehilfepatienten, während in den 90er Jahren noch ganz überwiegend jüngere, vielleicht 60-jährige, auf den Tod kranke Patienten mit zum Beispiel Krebs oder schwersten neurologischen Krankheiten die ganz überwiegende Mehrzahl einnahmen, haben wir mittlerweile ältere, polymorbide und
nicht. Was heißt polymorbide?
Das heißt, die Leute haben mehrere Altersgebresten. Sie haben vielleicht rheumatische Beschwerden, eine leichte Herzschwäche und ein bisschen Wasser in den Beinen, aber sie haben keine Krankheit, die eigentlich auf den Tod direkt zuführt. Und solche Leute nehmen heute in der Schweiz zunehmend auch die Dienste von Sterbehilfeorganisationen in Anspruch.
Herr Felsenbeck, vor allem Exit wird ja hier gesagt, habe so eine Zunahme. Stimmt das?
Also wenn wir die Gesamtzahlen gesamtschweizerisch ansehen, dann muss ich sagen, Zunahme in der entschiedenen Form können wir nicht beobachten. Die Studie selber hat ja nur ein Segment der Schweiz abgedeckt, nämlich den Großraum Zürich. Das sind 147 Begleitungen, die sie untersucht haben. Derzeit hatten wir 498 gesamtschweizerisch, sodass also der Bereich sehr viel größer ist. Und dort gibt es in den letzten Jahren fast immer die gleichen Zahlen von etwa 25-30% Menschen, die wir zu diesen sogenannten Polymorbiden zählen. Wobei ich muss das noch verstärken. Das sind Leute, die eine sehr stark abnehmende Lebensqualität haben, die zum Teil nicht mehr gut sehen, nicht mehr gut hören, sehr alt sind, am Rande der Inkontinenz oder schon inkontinent und die vor allem zu erwarten haben, dass der Bereich Pflegebedürftigkeit auf sie wartet. Und in diesem Bereich wollen diese Menschen auf keinen Fall hinein, weil sie sagen, das ist für mich subjektiv unwürdig, in diesen Bereich hineinzukommen. Und deswegen möchte ich, bevor dieser Bereich auf mich zukommt, mein Leben abschließen.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, eine wirkliche Zunahme, eine starke Zunahme können Sie nicht feststellen. Das war aber schon immer so, dass Sie solche Leute begleitet haben.
In den Anfangszeiten von Exit 1982 ist ja Exit gegründet worden, jetzt sind jetzt 26 Jahre her, da gab es einen kleineren Anteil von diesen Menschen.
Also es gibt eine Zunahme, aber nicht unbedingt in dem Zeitraum, wie
nicht
das die Studie sagt.
Nicht jetzt in den letzten Jahren, sondern das, man kann sagen, seit 2000 ist der Prozentanteil immer so 25-30%. Und das sind natürlich auch Zufälligkeiten dabei.
Also wir haben ja nicht gesagt, dass in den letzten Jahren das zugenommen hat, sondern wir haben gesagt, wenn man die Jahre 2001 bis 2004 mit den 90er Jahren, das heißt 1990 bis 2000 vergleicht, dann hat man eine deutliche Zunahme.
Das würden Sie sagen,
wäre möglich? Das kann man ohne weiteres sagen,
ja. Gut, also dann reden wir über dieses Phänomen. Herr Felsenbeck, können Sie erklären, wie geht das vor sich, wenn so ein Mensch zu Ihnen kommt? Was machen Sie dann genau?
Also so ein Mensch ist ja in der Regel bei uns Mitglied, zum Teil schon seit Jahrzehnten und hat sich in seinem Leben vorgenommen, wenn ich einmal in diese Phase des Lebens gerate, dann möchte ich mir diese Option offen halten und möchte diesen Weg dann gehen, wenn ich es eigenverantwortlich im Gespräch mit meinen Angehörigen, mit meinem Freundeskreis so entscheide. Das heißt, es ist ein Ausdruck von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung.
Und versuchen Sie dann noch irgendwelche Alternativen aufzuzeigen oder respektieren Sie einfach diesen Wunsch?
Alternativen sind immer im Gespräch, weil so ein Sterben, das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern da gibt es einen langen Beratungs- und Gesprächsprozess, der kann ein Jahr dauern, ein halbes Jahr oder drei Jahre, das ist ganz unterschiedlich. Und in dieser Gesprächsphase versuchen wir natürlich auch über Alternativen zu reden. Aber dann gibt es Menschen, die sagen, das müssen Sie mir gar nicht erzählen. Ich kenne das aus Gesprächen mit meinem Arzt. Ich habe meinen Entscheid getroffen. Ich will das.
Herr Bossart, Sie sind leitender Arzt für klinische Ethik am Unispital in Zürich. Ich nehme jetzt mal an einem Universitätsspital wird es solche Anfragen auch geben, auch Leute geben, die verzweifelt sind und die sagen, auch wenn sie nicht tödlich krank sind, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wie gehen Sie damit um?
Man muss sagen, dass in einer durch die Akutmedizin geprägten Klinik wie dem Universitätsspital Zürich solche Anfragen von nicht auf den Tod kranken, betagten Menschen um Suizidbeihilfe außerordentlich selten sind, sondern innerhalb des Kollektivs eines Universitätsspitals haben sie auch selten, aber wenn schon immer noch die Krebspatienten, die schwer neurologisch kranken Patienten, die wenn schon eher quasi diesen Wunsch äußern. Also ich glaube, ein Universitätsspital ist kein geeignetes Feld, um diese Frage zu untersuchen. Da müssten Sie schon eher in die Altersheime, in die Krankenheime, in die geriatrischen Kliniken gehen.
Wenn Sie jetzt von Herrn Fesenbeck hören, eben es gibt Leute, die diesen Wunsch äußern und die auch sagen, ich will die Alternativen gar nicht hören, es ist so entschieden. Sind Sie dann froh, dass es eine Organisation wie Exit gibt oder finden Sie das fragwürdig?
Meine Rolle hier ist nicht, froh oder nicht froh zu sein. Meine Rolle ist, in diesem Bereich auf möglichst objektive, nachvollziehbare Art und Weise Daten zur Verfügung zu stellen. Und dann ist es an unserer Gesellschaft als Ganzes, diese Entwicklungen zu diskutieren. Wollen wir das oder möchten wir irgendwelche Korrektive einführen? Das ist meine Rolle.
Aber Sie sind ja auch Ethiker.
Ja, aber ich bin nicht ein Ethiker, der die richtigen Antworten hat, sondern ich denke, der versucht, die Diskussion anzustoßen. Wir müssen diese Fragen gemeinsam erarbeiten. Es gibt nicht die Ethiker, die hier die Antworten haben und die anderen, die dann nickend das zur Kenntnis nehmen.
Jetzt geht ja die Diskussion eigentlich innerhalb von Exit noch weiter. Also die Diskussion ist da auch, soll man generell Menschen, Sie sagen dem, die lebenssatt sind, die sagen, mein Leben ist rund, mein Leben ist jetzt abgeschlossen, soll man die generell begleiten dürfen? Das ist das eine. Und das andere, braucht es wirklich einen Arzt, der das verschreibt, dieses Mittel dann, das dieser Mensch schluckt, oder soll das einfacher zur Verfügung stehen?
Also das Mittel, das verwendet wird, das Natriumpentobarbital, kann nur über das Rezept eines Arztes.
Im Moment ist das so, das ist klar.
Da wird sich auch, denke ich, nichts dran ändern. Das untersteht dem Betäubungsmittelgesetz, das müsste man erst ändern. Und wir gehen davon aus, dass das so bleibt, dass da immer eine ärztliche Kontrolle gewährleistet ist. Unabhängig jetzt von dieser Gruppe der Polymorbiden, also die wirklich aus nachvollziehbaren Gründen diesen Weg wählen, gibt es bei Exit, und das ist bei einem Verein mit 52.000 Mitgliedern eine Selbstverständlichkeit, natürlich eine Diskussion, ob man da die Grenzen ausweiten könnte oder sollte. Die Frage ist, ob man dann eines Tages vielleicht sogar Menschen, die einfach nur lebenssatt sind, aber gesund sind, aber nehmen wir mal an, 95 bis 100 Jahre alt sind und die dann sagen, ich habe mein Leben gelebt, ich habe ein glückliches Leben gehabt, aber ich möchte in dieses niedere Tal der Pflegebedürftigkeit gar nicht erst hineinschauen und hineinkommen. Ich möchte vorher abschließen, das ist eine Diskussion, die stattfindet, aber mehr nicht.
Wo stehen Sie selbst innerhalb dieser Diskussion?
Ich selber finde, diese Diskussion muss geführt werden, ernsthaft. Und man muss die Wünsche dieser Mitglieder, die das ja aus persönlicher Erfahrung oder auch vielleicht aus weltanschaulicher Überzeugung diese Wünsche vorbringen, die muss man ernst nehmen und darüber diskutieren. Aber es wird sicher nicht so sein, dass wir übermorgen solche Leute begleiten.
Wie beobachten Sie, Herr Bossart, diese Diskussion?
Also ich teile die Einschätzung vom Herrn Fesenbeck, dass es jetzt nicht darum geht, eine Form von Sterbehilfe zu schaffen, wo gar kein Arzt mehr eine Rolle hat. Sondern ich denke, diese Teilverantwortung des Arztes, der das Barbiturat rezeptiert, damit auch die Urteilsfähigkeit attestiert, die ist doch weitgehend unbestritten. Aber wir haben natürlich bei dieser Ausdehnung das Problem, dass das für Ärzte zunehmend zu einem Problem wird. Grundsätzlich schon das Engagement in einem Bereich wie der Suizidbeihilfe ist für Ärzte außerordentlich schwierig, weil es ihrem Berufsethos, ihrer Aufgabe widerspricht. Es lässt sich noch eher rechtfertigen bei Kranken, wo die Krankheitsbedingungen, Schmerzen, Atemnot unmittelbar der Grund sind, dass nach Sterbehilfe verlangt wird. Aber wenn ebenso eine gesamte soziale Situation, wo die Gesundheitskrankheitsbedingungen auch eine Rolle spielen, aber vielleicht gar nicht das Zentrale sind, man hat alle Freunde verloren, weil man schon 90 ist, man will nicht ins Pflegeheim, dann wird die Rolle für die Ärzte noch schwieriger.
Und da hätten Sie gewisse Schwierigkeiten, wenn so etwas kommen würde.
Da haben wir heute die Diskussion und die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat ja ihre Position, dass sie ursprünglich ganz gegen die Suizidbeihilfe war, geöffnet im Bereich der auf den Tod Kranken. Aber wo im Moment die ärztliche Standesethik ihre Position hat, wenn man auch diesen Bereich noch verlässt, das ist Gegenstand von Diskussionen.
Jetzt genau wegen solchen Diskussionen, die jetzt laufen, kommt auch immer wieder der Ruf nach gesetzlichen Schranken. Danach eben genau dort zu sagen, wo ist die Grenze, wen darf man begleiten, unter welchen Umständen darf man begleiten. Herr Fiesenbeck, fänden Sie das sinnvoll, wenn das gesetzlich geregelt wird?
Es ist sogar in der jetzigen Situation notwendig, gesetzliche Regelungen zu schaffen. Und Exit hat sich nie dagegen zur Wehr gesetzt. Wir sind gegenwärtig in einem sehr konstruktiven Dialog mit dem Kanton Zürich, um da eine gemeinsame Basis zu finden für eine Regelung. Es finden ja auf eidgenössischer Ebene auch Überlegungen statt. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf hat sich dazu geäußert, hat auch ein Hearing veranstaltet mit Vertretern der Organisationen. Und ich denke, da kommt ein Prozess in Gang, in dem wir dann beteiligt sind in den Vernehmlassungsverfahren und wir werden unsere konstruktiven Beiträge liefern.
Wenn Sie sagen, es ist notwendig, weshalb ist es notwendig?
Weil natürlich die Gefahr eines Wildwuchses schon da wäre. Die heutige gesetzliche Situation würde ja jedem erlauben, privat so eine Organisation für sich aufzumachen, sogar vielleicht halb kommerziell. Im Gegensatz jetzt zu Exit, das ein Verein ist, der von seinen Mitgliedsbeiträgen und von Spenden lebt und den Betrieb daher finanziert. Und da muss man schon, denke ich, hinsehen, auch um in Zukunft dafür zu sorgen, dass es ein gutes Gleichgewicht gibt zwischen Selbstbestimmungsrecht und Fürsorgepflicht. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn ich so einem Menschen gegenüberstehe oder gegenübersitze, der mir sagt, er will jetzt sterben, dann habe ich ja nicht nur einfach die Pflicht, seinem Selbstbestimmungsrecht nachzukommen, sondern ich muss auch sehen, ist er urteilsfähig? Ist der Sterbewunsch wohl erwogen? Ist er konstant? Gibt es keinen Einfluss von außen? Ich habe also in der Kontrolle eine gewisse Fürsorgepflicht. Und da könnte man, denke ich, bestimmte gesetzliche Regelungen anstreben, die in etwa in der Richtung liegen, wie das sensationelle Urteil des Bundesgerichtshofs vom Jahr 2006, wo ja auch Kriterien festgelegt werden dafür, dass Sterbehilfe passieren kann.
Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Bossart?
Also ich teile die Einschätzung von Herrn Fiesenbeck weitgehend, bin mir aber nicht sicher, ob die Einschätzung von Herrn Fiesenbeck innerhalb der Sterbehilfeorganisationen so einheitlich geteilt wird. Nicht wahr, wir haben ja in der Schweiz eigentlich ein System der geteilten Verantwortung. Es gibt einen ärztlichen Verantwortungsbereich im Bereich der Suizidbeihilfe, Diagnose, Prognose, Beratung über medizinische Alternativen und dann gibt es diesen Teilbereich der Organisationen, dass man halt den Gesamtprozess überblickt, auch beim Sterbeprozess selber sind dann die Begleiter der Organisationen dabei. Und es ist tatsächlich offensichtlich, dass halt der ärztliche Bereich viel klarer geregelt ist. Es ist nur schon klar, was ein Arzt ist, was der für eine Ausbildung hat. Es braucht viel, bis ein Arzt ein Rezept schreiben darf, er braucht eine Praxisbewilligung. Und quasi der andere Schenkel, der ist, denke ich, schon massiv unterreguliert. Jedermann heute darf eine Sterbehilfeorganisation gründen, jeder darf als Sterbehelfer aktiv sein. Es gibt keine Vorstellungen, was die Ausbildung dieser Leute betrifft, was die Supervision betrifft. Und ich denke, dass hier Handlungsbedarf besteht.
Jetzt hat Bundesrat Christoph Blocher, der Vorgänger von Evelyn Wittmer-Schlumpf, gesagt, er möchte keine Regelung, weil wenn man das in den Kantonen durchsetzen würde, was die Kantone zur Verfügung hätten, um solche Sterbehilfeorganisationen auch eben zu überprüfen, dann würde das eigentlich reichen. Und er sagte auch, wenn man Regelungen macht, dann sagt man damit auch, das ist in Ausnahmefällen erlaubt. Seiner Meinung nach hätte aber eben das Sterben nicht erlaubt werden dürfen, indem man eben solche Regeln macht auf Bundesebene. Mhm. Sehen Sie dieses Problem auch, Herr Fiesenbeck?
Also im Moment haben wir in den Kantonen einen Wildwuchs von bestimmten Reaktionen der Behörden. Das kann so weit gehen, dass ein Amtsarzt, wenn er hereinkommt nach einem Sterben, seinem anwesenden Kollegen, der das Rezept ausgestellt hat und der auch bei der Sterbebegleitung anwesend ist, als erstes sagt, du kommst dafür in den Knast. Oder wir haben Kantone, in denen die Rettungssanität geschickt wird, mit Blaulicht, um eventuell vielleicht Reanimationen zu machen. Und wir haben Kantone, wo man am Tag vorher die Sterbebegleitung ankündigt und dann am Tag danach, wenn es passiert ist, die Behörden ganz schnell da sind, in einem Minimum von Zeitaufwand die Abklärungen treffen und dann wieder das Haus verlassen. Das ist für die Angehörigen der Idealfall, weil sie dann nicht belastet werden durch das behördliche Prozedere. Manchmal sind bis zu 11, 15 Beamte in so einem Raum, wo die verstorbene Mutter dann entkleidet und betrachtet wird, ob irgendwelche Spuren von eventuell Einwirkung von außen da sind. Also es gibt einen Wildwuchs und von daher wäre es sehr gut, wenn es eine gesamtschweizerische Regelung gäbe, die auch in diesen Detailbereich hineinreicht.
Herr Bossart, gleicher Meinung wieder?
Ja, ähnlich. Wissen Sie, ich denke, die Position vom Herrn Altbundesrat Blocher, dass man letztlich diesen Bereich nicht regulieren kann und jede Regulierung das Ganze noch schwieriger macht, das wäre eine sinnvolle Aussage gewesen noch in den frühen 90er Jahren, wo das Einzelfälle waren. Aber mittlerweile sind die Fälle so häufig geworden, insbesondere im Kanton Zürich. Es hat sich eine gewisse Routine herausgebildet, aber die sollte man jetzt auch bestätigen. Und mich erinnert die Diskussion so etwas an die Situation des Schwangerschaftsabbruchs in den 90er Jahren, wo auch eigentlich mittlerweile sich eine Praxis etabliert hat, vor allem auch in den größeren Zentren, auch mit einer starken Differenz zwischen den Kantonen, auch mit dem gewissen damals Schwangerschaftsabbruch-Tourismus von den ländlichen Kantonen zu den städtischen, wo man auch irgendwann gesagt hat, bei aller Schwierigkeit, jetzt müssen wir das regeln. Und ich denke, im Bereich der Sterbehilfe sind wir jetzt in einer ähnlichen Periode.
Das heißt, ich hätte Sie richtig verstanden, Sie sagen, wir können nicht rückgängig machen, dass nicht tödlich kranke Menschen eben Suizidbegleitung in Anspruch nehmen. Das ist geschehen, jetzt können wir es nur noch regeln.
Doch, wir können das, wenn wir das wollen. Wir müssen die Diskussion haben. Ich persönlich zweifle, dass wir zurückholen. Aber auch die Diskussion müssen wir führen.
Jetzt kann man sich natürlich...
Ja, wenn ich gerade dazu was sagen kann, also das Bundesgericht hat ja im Jahr 2006 sich bezogen auf die Europäische Menschenrechtskonvention, auf den Artikel 8 dort, und hat klar und deutlich gesagt, dass es ein Recht auf einen selbstbestimmten Tod gibt. Das war damals gesprochen für einen Menschen mit psychischen Störungen, also einen, heute würde man sagen, psychisch Kranken, so im Alltag. Und der konnte seinen Entscheid treffen und vollziehen, natürlich mit ärztlicher Hilfe, weil das wohl überlegt war, weil da eine lange psychische Leidensgeschichte dahinter stand, aber auch natürlich keine terminale, keine auf den Tod zulaufende Geschichte.
Jetzt kann man Darf sich ich ja, noch etwas sagen? Ja. Wir haben ja mit der Studie begonnen, wo ich primär als Studienleiter hier anwesend war. Was ich jetzt sage, sind nicht Dinge, die quasi aus den Daten hervorgehen, ja, sondern ich spreche jetzt als Georg Bossart. Man könnte aus solchen Daten auch andere Schlussfolgerungen ziehen, einfach, dass hier die Rollen geklärt sind.
Ja. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt überhaupt dieses Verlangen nach Suizidbegleitung? Wie viel hat das auch mit Ihrer Arbeit, Herr Bossart, eben an einem Unispital zu tun, nämlich damit, dass heute eine Spitzenmedizin besteht, die das Leben enorm verlängert und zum Teil so verlängert, dass die Menschen gar nicht mehr möchten?
Ich glaube, die Spitzenmedizin ist da eine Ursache, aber es gibt sicher andere Ursachen. Da gehört sicher dazu, dass halt generell heute die Autonomie des Menschen sehr viel höher geschrieben wird als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die Menschen sind auch weniger religiös rückgebunden. Das sind alles Dinge, gesellschaftliche Veränderungen, die eigentlich so mal mit der Medizin nichts zu tun haben, die stattfinden. Und wenn man die ganze Diskussion über die Suizidbeihilfe und aktive Sterbehilfe anschaut, muss man ja eigentlich sagen, die Diskussion, die gab schon vor 2000 Jahren im alten Rom. Das ist nichts Neues.
Jetzt gibt es ja auch die Palliativmediziner, also jene, die versuchen, das Leiden zu mindern. Die sagen, es soll niemand leiden an seinem Lebensende, aber er soll auch nicht seinem Leben einfach das Ende setzen, sondern er soll möglichst schmerzfrei gehen können. Ist das für Sie keine Alternative, Herr Fesenberg?
Für mich selber wäre auch zunächst einmal die Palliativmedizin der Weg, den ich einschlagen würde. Die Palliativmedizin, wenn sie gut gemacht wird, ist die Hauptstraße zum Tod. Und Exit ist ein kleiner Notausgang. Wenn man sich die Zahlen ansieht, in der Schweiz sterben jedes Jahr 60.000 Menschen und 600 durch Suizidbeihilfe. Also 1%. Und dieses 1%, das sind Menschen, die zum Teil sogar die Palliativmedizin als sehr positiv erlebt haben, aber dann gesagt haben, nein, jetzt stoße ich an eine Grenze und vor allem, ich möchte im Moment des Todes Bewusstheit haben. Ich will nicht in einem Morphiumnebel aus dieser Welt hinwegdämmern. Das ist für viele ein ganz starkes Motiv, diesen Weg zu wählen, denn bei uns ist man bis zur letzten Sekunde bei Bewusstsein und kann seinen Angehörigen noch in die Augen schauen, während die Sinne schwinden.
Das ist ja etwas, was man häufig hört. Da hat man den Eindruck, das sind hehre Menschen, also Menschen eben mit einer großen Stärke auch, die sagen so, und ich gehe, solange ich eben noch gerade stehen kann, solange ich noch bei Bewusstsein bin. Ich habe gelesen irgendwo in der Vorbereitung, der moderne Mensch sei kein Mensch der Zuversicht, sondern der Angst. Und da war die These, dass eben diese Menschen in erster Linie nicht gehen in dieser aufrechten Haltung, sondern dass sie in erster Linie gehen aus Angst. Herr Bossart, würden Sie sagen, völlig aus dem Leeren gegriffen?
Scheint mir ein bisschen neblig und würde sich auch nicht mit meinen Erfahrungen decken. Mir scheint, dass das grundsätzlich Personen sind mit einer sehr starken Betonung der Selbstbestimmung, die nicht typisch ist für den Durchschnitt, auch heute noch nicht. Und das scheint mir genau auch der Grund, warum auch die beste Palliativmedizin, und hier ist ja die Notwendigkeit einer Förderung unbestritten, aber auch die beste Palliativmedizin wird gewisse dieser Leute nicht von diesem Weg abbringen, weil es eben im Kern gar nicht um Schmerzlinderung oder um Symptomlinderung von Atemnot geht, sondern es geht um Kontrolle, es geht um Autonomie, man will nicht anderen ausgeliefert sein und das kann und will ja die Palliativmedizin so gar nicht von der Welt schaffen.
Und das heißt auch, Herr Fesenbeck, dass Sie keine Angst hätten, dass irgendwann der Druck auf alte Menschen wächst, eben so etwas in Anspruch zu nehmen, weil Sie Angst haben, Sie könnten damit eben Umstände verursachen. Also dass Sie sozusagen Suizidbeihilfe annehmen, weil Sie den Eindruck haben, ich möchte nicht zur Last fallen.
Das kann natürlich bei Einzelnen im Hintergrund auch ein Motiv sein. Das kann
haben
man
Sie
gar
das
nicht
schon
bestreiten.
Erlebt?
Es wird praktisch, also von den 26 Fällen, über die ich jetzt zurückblicke, ist das vielleicht ein, zwei Fälle, wo das mal am Rande vermerkt wurde, ich möchte niemand zur Last fallen. Aber sonst ist das ganz im Hintergrund. Im Vordergrund steht eigentlich der Wunsch nach einem sanften Herausgleiten aus dem Leben. Und zwar zu dem Zeitpunkt, den man sich selber gewählt hat und wo man sich von niemandem vorschreiben lassen will, ob man das darf oder nicht.
Herr Bossart, Sie schreiben in Ihrer Studie, Sie möchten mit diesen Zahlen zur Versachlichung der Diskussion beitragen. Wie sachlich kann diese Diskussion denn überhaupt sein, wenn es um das Lebensende geht?
Mir scheint, die kann ziemlich sachlich sein, wie genau das geführte Gespräch zeigt. Ja, aber man sollte sich dabei natürlich eben auch auf eine klare Datenlage beziehen können. Und das scheint mir eben genau auch für die Zukunft wichtig. Ich glaube auch, dass im Moment das nicht das Hauptproblem ist, dass da ein immer größerer, quasi schleichender Druck auf Betagte ausgeübt wird. Aber man soll wachsam sein und die Dinge können schnell kippen. Und darum muss man immer wieder, muss man genau schauen, wo stehen wir, wo geht es hin? Und die Diskussion, die muss man immer weiterführen. Man wird nie eine Regulierung haben, wo dann alles schön in Dach und Fach ist und dann kann man das Thema vergessen.
Herr Fesenbeck, diese Studie, empfinden Sie die als hilfreich?
Ich empfinde alle derartigen Studien als hilfreich. Im Moment sind zwei weitere Studien. Eine wird in 14 Tagen werden die Ergebnisse vorgelegt vom Psychologischen Institut der Universität Zürich. Da geht es um die Auswirkung auf die Angehörigen von durch Suizidhilfe Verstorbenen. Und dann ist ja in Zusammenarbeit mit der ZAW eine weitere Studie geplant zur suizidpräventiven Wirkung von der Zusage von Freitodbegleitung.
Also dass Menschen darauf verzichten, weil sie wissen, ich
kann. Weil sie wissen, ich habe diesen Weg offen und dann darauf verzichten.
Und Sie sind froh um solche Resultate?
Wenn diese Resultate objektiv da sind, sind sie für uns auch eine gute Basis für unsere Arbeit.
Georg Bossart, Walter Fesenbeck, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Soll jeder Mensch, der sterben will, von Sterbeorganisationen in den Tod begleitet werden können oder braucht es Schranken? Bei Monika Binotto haben diskutiert der Studienleiter Georg Bossart und Walter Fesenbeck, der Leiter der Freitodbegleitung bei der Sterbehilfeorganisation Exit.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.